Was für Mamdani jetzt hilfreich war, ist dieser politische Moment. Ja, also Trump ist seit einem Jahr gewählt. Die Lebensbedingungen für die Amerikaner haben sich nicht verbessert. Der Staat wird faschistoid umgebaut. Die Demokraten sind unter dem Strich eine desolate Opposition. Ich glaube, dass wir so nach einem Jahr, dass es eine Sehnsucht nach wirklicher Alternative und Opposition gibt. Und er war das. Und genau, diese Wahlparty war dann tatsächlich eine Party. Viele Zoomers und Millennials, die einfach zum ersten Mal vielleicht in ihrem politischen Leben irgendwie sowas wie Glück gespürt haben.
Den Moment zu genießen ist wichtig, ist toll, ist großartig. Aber die Frage, die wir alle im Kopf haben, ist, was wird daraus, auch mit Blick auf die vielen Erfahrungen, die man schon mit linken Kandidatinnen und Kandidaten weltweit hatte. Und dann war die Enttäuschung und die Trauer immer sehr schnell da und das Abwenden und der Frust. Und jetzt kommt es darauf an, können Sozialisten auch liefern, wenn sie diese Möglichkeit haben? Das wäre der Worst Case, wenn dann einfach in einem halben Jahr gesagt wird, ja, wieder ein weiterer, der links gestartet ist und dann irgendwie in der Mitte irgendwie was vor sich hin wurstelt und nichts erreicht. Das wäre nicht schön, aber ich glaube, es wird nicht so kommen.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche schauen wir auf den Triumph von Zoran Mamdani. Mit Zoran Mamdani ist ein Sozialist zum Bürgermeister von New York gewählt worden. Und das gegen alle möglichen Widrigkeiten. Gegen Big Money, gegen den Widerstand aus der eigenen Partei und auch gegen Donald Trump. Wie konnten Zoran Mamdani und die Bewegung hinter ihm diesen historischen Sieg erringen? Was muss jetzt eigentlich passieren, dass er auch an der Regierung Erfolg hat? Und was können Linke weltweit von der Kampagne lernen? Das sind ein paar der Fragen, über die wir in dieser Folge von Dissens sprechen wollen, und zwar mit dem US-Korrespondenten Lukas Hermsmeier und Stefan Liebig, Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Ja, ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ihr zwei, erstmal herzlich willkommen im Dissens-Podcast. Lukas, Stefan, schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hallo, Lukas.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, let's talk Zoran Mamdani, Leute. Der nächste Bürgermeister von New York. Nicht weniger ist ein demokratischer Sozialist. Kein Liberaler, kein Progressiver, nein, ein demokratischer Sozialist. Der Mann und die Bewegung hinter ihm haben möglich gemacht, was, glaube ich, bis zum Schluss die allermeisten nicht für möglich gehalten haben. Das ist ein linker Triumph gegen ziemlich viele Widrigkeiten, gegen Big Money, gegen Schmutzkampagnen, gegen den Widerstand aus der eigenen Partei auch und auch gegen Donald Trump, der dann ja zum Schluss noch die New Yorker hat versucht zu erpressen und auch Mamdanis Gegenkandidat unterstützt hat. Also wahrhaft historischer Wahlsieg, der auch vielleicht richtungsweisend sein könnte im Kampf gegen Trumpismus in den USA. Vielleicht mal für den Einstieg von euch beiden, welche Worte findet ihr denn für dieses politische Erdbeben? Welche Bedeutung hat Mamdanis Wahl aus eurer Sicht? Fangen wir mal mit dir an, Lukas.
Ja, ich glaube, die Bedeutung ist tatsächlich groß, wie man ja auch an dieser internationalen Resonanz jetzt irgendwie merkt. Ich habe so dann direkt in diesen Tagen nach der Wahl gemerkt, dass ich so ein bittersüßes Gefühl hatte von, so könnte die Demokratische Partei sein. Also Mamdani zeigt, wie eine in dem Fall jetzt Oppositionspartei funktionieren könnte, angriffslustig und im Lokalen verwurzelt und mit einem substanziellen Programm und ohne, also sozusagen mit einem Fokus auf ökonomische Themen, aber ohne andere Kämpfe zu ignorieren. All das, das wäre ja möglich. So könnten die Democrats sein. Das war so ein Hauptgefühl der letzten Tage.
Mhm. Aber bittersüß, der bittere Beigeschmack ist schon noch da, ne? Also ja. Wird viel davon abhängen, wie erfolgreich er ist, wahrscheinlich in New York. Oder was macht das Bittere im Bittersweet aus?
Also auf genau, in verschiedenen Punkten bitter dann auch, weil einerseits er eben die Ausnahme in dieser Partei ist. Ja, also das Establishment ist ja ganz woanders im programmatisch, ideologisch, in der Kommunikation. Und dann natürlich auch, ja, wie du sagst, in der Antizipation dessen, was passieren wird jetzt oder passieren könnte, dass er natürlich auch nicht alles umsetzen kann und so weiter. Also, aber erstmal so im Gefühl von, Mann, was wurde die letzten Jahre und Jahrzehnte bei der Demokratischen Partei verpasst? Ja, also er zeigt das ja alles, was geht.
Hm. Danke dir. Stefan, wie war es bei dir? Welche Worte findest du zum einen für die Ereignisse, also für das, was passiert ist, was man, glaube ich, in seiner Bedeutung auch nicht unterschätzen darf, ne? Also das war wirklich against all odds auf eine Art.
Ja.
Und welche Signalwirkung geht davon vielleicht auch aus?
Ja? Also das war eine gute Nachricht, die wir hier alle auch dringend nötig hatten. Also schon für unsere mentale Gesundheit. Also die Lage hier im Land ist wirklich nicht schön. Und man hatte zwar so ein paar Hoffnungsschimmer, die Menschen sind auf die Straße gegangen, sie haben protestiert. Aber du wusstest ja nicht, wie würde es denn bei Abstimmungen sein? Und wir hatten ja hier Wahlen an verschiedenen Orten und Demokraten in all ihrer Kompliziertheit haben aber erstmal alles gewonnen, was zu gewinnen war. Das war schon mal eine gute Nachricht als Signal, das deutlich macht, der Präsident hat hier in dem Land jetzt nicht einfach eine Mehrheit. Mhm. Und dann für mich als Linken war es natürlich besonders schön, dass ich hier in einer Stadt lebe, in einer Stadt mit 8,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, so groß wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen, in der ein demokratischer Sozialist gewählt wird. Also das hätte ich mir nicht träumen lassen, als Soran damals seine Kandidatur verkündet hat. Da habe ich mich zwar gefreut und wir wussten auch, wer er ist. Und ich dachte, cool, dass du einen sozialistischen Wahlkampf haben kannst, aber dass der wirklich gewinnt, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Insoweit, das war mal wieder eine gute Nachricht, die wir brauchten und die mich sehr glücklich macht. Und ja, es kommen eine ganze Menge Schwierigkeiten auf uns zu, aber erstmal habe ich mich gefreut.
Ja, also ihr habt es wahrscheinlich dann in der Wahlnacht live erlebt, ne? Ihr sitzt ja in New York, ich habe es am nächsten Morgen auf dem Handyscreen dann gesehen, dann erstmal so Screenshot gemacht von der New York Times Seite 1 und dann an Freunde geschickt, so wupp, wupp. Also ich war richtig hyped und so. Und wie du schon sagtest, Stefan, so für die mentale Gesundheit, auch hier, nicht nur bei euch, auch hier war das ein gutes Zeichen. Weiß nicht, wie habt ihr die Wahlnacht erlebt? Vielleicht noch dazu zwei Takte, bevor wir dann tatsächlich mal auf die Kampagne schauen, wie er das eigentlich geschafft hat, er und die Bewegung hinter ihm. Genau, wie habt ihr die Wahlnacht erlebt und was waren dann vielleicht auch unmittelbar eure Gefühle, ne, neben dem, wie man dann jetzt auch schon in die Zukunft schaut, ist ja vielleicht auch erstmal ein unmittelbares Gefühl da. Lukas?
Ich war auf einer der vielen Wahlpartys und das Ungewöhnliche war, dass es tatsächlich eine Wahlparty war. Viele Dinge heißen ja Wahlparty und haben dann sehr wenig mit einer Party zu tun. Ja. Das war in East Williamsburg, nicht weit von der Wohnung, wo Stefan wohnt. Also für mich war es ein kleiner Ritt und da waren, ich würde mal so sagen, 1000 Leute am Ende und es waren DJs, die aufgelegt haben und die Leute haben getanzt. Irgendwann wurde seine Siegesrede übertragen, die ja sehr berührend und angriffslustig und so war. Und ich muss sagen, in den Tagen davor oder auch in den Wochen war ich jetzt gar nicht mehr so überrascht oder nervös, dass er das verlieren könnte. Ich war mir ziemlich sicher, dass er das gewinnt, einfach nur basierend auf den Umfragen. Deswegen war das jetzt nicht eine völlige Euphorie aus dem Nichts an diesem Abend. Aber ich möchte auch nochmal das bestätigen, was Stefan gerade gesagt hat. Natürlich ist das ein außergewöhnlicher Erfolg, der so nach einem Jahr Tristesse und autoritärem Umbau des Staates so enorm wichtig ist, ja, wirklich so wichtig ist, als Gefühl von hier gibt's was anderes. Mhm. Und aber jo, das genau, diese Wahlparty war dann tatsächlich eine Party, viele Zoomers und Millennials, die einfach zum ersten Mal vielleicht in ihrem politischen Leben irgendwie sowas wie Glück gespürt haben. Mhm.
Stefan, wie war's bei dir?
Ja, anstatt bei mir um die Ecke zu der Party zu gehen und dort Lukas zu treffen, war ich in Astoria in Queens. Das ist der Wahlkreis, den Soran Mamdani in der New York State Assembly vertritt. Und es war ganz genauso. Es waren auch 1000 Menschen, das war ein großer Biergarten, sehr viele junge Leute, sehr buntes Publikum, auch sehr viel internationales Publikum. Es war eine Reihe von internationalen Delegationen hier in New York, um sich den Wahlkampf anzugucken. Mhm. Und voll gute Stimmung. Und was mir sehr gefallen hat, es gab dort einen Slogan, it's not a moment, it is a movement. Also das fand ich gut, fand ich klug. Weil natürlich den Moment zu genießen ist wichtig, ist toll, ist großartig. Aber die Frage, die wir alle im Kopf haben, ist, was wird daraus, auch mit Blick auf die vielen Erfahrungen, die man schon mit linken Kandidatinnen und Kandidaten weltweit hatte. Und dann war die Enttäuschung und die Trauer mal sehr schnell da und das Abwenden und der Frust. Wir hoffen natürlich alle, dass das hier anders sein wird. Und dieses Rufen, it's not a moment, it's a movement, das deutete darauf hin und das hat mich sehr froh gemacht. Mhm.
Ja, wir wollen über ziemlich viel sprechen, natürlich auch darüber, ob er denn tatsächlich das, was er an hohen Erwartungen geweckt hat, er und seine Bewegung, ob die das in New York auch am Ende umgesetzt bekommen, weil sie haben natürlich viele einflussreiche Gegner, ist ja klar. Vielen ist, glaube ich, daran gelegen, dass das kein gutes Beispiel wird. So, und wenn er im Januar dann tatsächlich als Bürgermeister eingeschworen wird, dann beginnt, glaube ich, der schwierigste Part, nämlich die Umsetzung seiner Vision. Genau, aber vielleicht tatsächlich erstmal einen Recap, wenn ihr Lust habt, zu seiner Kampagne, wie er das eigentlich geschafft hat, er und seine Bewegung. Mhm. Denn, wie gesagt, das war ja eine breite Koalition aus Medien, ne? New York Times unter anderem auch politischer Eliten, ja, in, natürlich die Republikaner, vollkommen klar. Trump, der da gegen ihn als Kommunisten gehetzt hat, gedroht hat dann oder auch immer noch droht, Bundesmittel zu entziehen, jetzt wo Mamdani dann Bürgermeister wird. Und natürlich auch nicht zu vergessen die ganzen Superreichen, zum Beispiel aus New York, ne, die da, ich glaube, über 20 Millionen, also am Ende hatte irgendwie der Cuomo, der Gegenkandidat, glaube ich, 20 Millionen mehr an Fördermitteln, ne, und das meiste eben aus der Tasche von so Milliardären.
Ja.
Genau, und ich glaube, das haben sie halt nur geschafft, diesen Sieg, weil sie eine unglaublich gute Kampagne gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie so elektrisiert war von einer Wahlkampagne. Eine Kampagne, die vom Programm her wahnsinnig gut war, von der Organisierung her, von der Kommunikation her irre gut war. Wir wollen, glaube ich, mal über ein paar Punkte sprechen, aber wenn ihr es auf das, was aus eurer Sicht ganz zentral ist, runterbrechen müsstet, was waren da so die wichtigsten Gründe für den Erfolg von Soran Mamdani und der Bewegung, die hinter ihm steht, jetzt in New York? Stefan.
Jan, ich glaube erst einmal die Person selbst. Soran Mamdani ist ein unfassbar freundlicher Mensch. Also man findet kaum ein Bild, wo er nicht lächelt die ganze Zeit. Also der ganze positive Habitus war wahnsinnig wichtig. Zweitens die Fokussierung. Es ist total selten, dass Leute sagen können, wofür steht der entsprechende Kandidat oder die Partei. Und ich glaube, wenn man die Leute jetzt fragt, wofür standen Curtis Sliwa und Andrew Cuomo, die beiden entscheidenden Mitbewerber, dann könnten sie es immer noch nicht sagen. Aber bei Soran können sie es sagen. Hm. Er hat drei Themen gesetzt und drei Themen durchgezogen. Und ich glaube, wenn du dich nur ein kleines bisschen für Politik in dieser Stadt interessierst, dann weißt du, der wollte die Renten einfrieren, der wollte die Kinderbetreuung bezahlbar machen und er wollte schnelle und kostenfreie Busse. So, und das ist total schlau gewesen, denn in dieser Stadt in New York City, wo die Durchschnittsmiete bei 4.500 US-Dollar im Monat liegt, die Stadt ist einfach wahnsinnig teuer, hat er den Nerv getroffen. Und ich glaube, die Kombination aus diesen beiden, und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, das ist meine Interpretation, war die Zauberformel.
Stimmst du dem zu, Person und Programm?
Unbedingt, ja genau. Wie Stefan sagt, das Programm, die Disziplin dieser charismatische Kandidat, der glaubhaft eine Zukunft verkörpert, so, ne, eine Vision und nicht nur so im Verteidigungsmodus ist. Ich würde noch ergänzen, was für Mamdani jetzt hilfreich war, ist dieser politische Moment. Ja, also Trump ist seit einem Jahr gewählt, die Lebensbedingungen für die Amerikaner haben sich nicht verbessert, der Staat wird faschistoid umgebaut, die Demokraten sind unter dem Strich eine desolate Opposition und er, wie ich schon gesagt habe, strahlt dann etwas anderes aus. Also ich glaube, dass wir so nach einem Jahr, dass es eine Massensehnsucht nach wirklicher Alternative und Opposition gibt und er war das. Und vielleicht noch zwei Punkte, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist die Basisarbeit, dieser Graswurzelwahlkampf, also 100.000 Freiwillige, die jetzt ein Jahr lang, also insgesamt, die ein Jahr lang von Tür zu Tür gezogen sind, sowas gibt es selten in dem Ausmaß und in der auch da sozusagen Effektivität und Disziplin und dann vielleicht auch noch die desolate Konkurrenz. Also Stefan hat es ja schon angedeutet, die Leute wissen überhaupt nicht oder wussten nicht, wofür Cuomo steht. Und man hatte immer wieder bei seinen Reden und Interviews das Gefühl, der ist so, der toleriert so die Stadt, der findet es so okay, dass er wieder antritt. Das ist eher so eine Gewohnheit. Man hatte wirklich eigentlich keine Vision von dem, auch nur im Ansatz gespürt. Und ich glaube, so viel wie für Mamdani sprach, er hat auch davon profitiert, dass dieses konservative Establishment der Demokraten gar nicht mehr funktioniert.
Ja, war auf jeden Fall ein günstiger Moment, aber es braucht dann auch in so einem günstigen Moment eben die Bewegung und den Kandidaten. Und ja, er ist ein Kandidat der Bewegung, kein One-Hit-Wonder, sondern ein Movement, wie Stefan schon sagte. Aber was man, glaube ich, auch sagen kann, ohne jemand Besonderen wie ihn wäre diese Wahl auch nicht gewonnen worden. Also so eine starke Figur einfach, also die perfekte Kombi aus Schwiegersohn, Potential und Revolutionär. Also ich meine, ich habe mir so viele Clips von ihm angeschaut, wo irgendwelche Gegenüber offensichtlich versuchen, ihn reinzureiten, ihm feindlich gegenüber begegnen. Und er reagiert darauf nicht mit Abwehr, Arroganz oder Besserwisserei, wie es Linke ja so oft tun, sondern ja mit Bestimmtheit, aber auch mit Freundlichkeit. Ja. Also revolutionäre Freundlichkeit ist ja gerade so eine Losung bei den Linken hier und das verkörpert er wirklich perfekt.
Und er wurde ja auch in diesem Wahlkampf wirklich bei jeder Gelegenheit immer wieder zu bestimmten Themen befragt, zu seiner Person befragt. Und das hat er auch dann mit einer Freundlichkeit beantwortet, aber hat so schnell wieder die Kurve bekommen zu seiner Plattform, zu seinem Programm. Das ist eine bemerkenswerte Disziplin. Das muss man erstmal schaffen, dass man eine Frage nicht abcancelt und nicht so tut, als wäre sie sozusagen überflüssig oder irgendwie nicht legitim, aber schnell wieder bei seinen Forderungen zu landen. Das ist wirklich so ein Role Model, würde ich sagen.
Ja. Lass mal über das Programm tatsächlich schauen, denn er ist der Ausnahmepolitiker, der aber auch authentisch ein sozialpopulares Programm vertreten hat, das radikal fokussiert war auf die tatsächlich ökonomischen Probleme der New Yorkerinnen und New Yorker, vor allem der Working Class in der Stadt, aber auch der Mittelschichten. Ne? Also Stefan hat schon erwähnt, wie unglaublich teuer die Stadt ist. Ich habe es jetzt nochmal nachgelesen. Jede vierte Person lebt an der Armutsgrenze, während, glaube ich, jeder 24. Millionär ist so. Mhm. Ne, die Schere ist wahnsinnig und unglaublich viele Leute können sich das Leben dort nicht mehr wirklich leisten, müssen ja auch irgendwie von außen reinfahren, um dann in der Stadt zu arbeiten. Und da war die Kernbotschaft der Senkung der Lebenshaltungskosten, das Leben in der Stadt wieder leistbar machen mit einem Mietendeckel, guten und kostenlosen Busverkehr, beitragsfreie Kinderbetreuung, und auch lokale Supermärkte, um günstig Lebensmittel an die Leute zu bekommen. Und bezahlen sollen für diese Reformen, wird man sehen, ob das in der Umsetzung klappt, die Reichen und Unternehmen mit höheren Steuern so. Und das hat offensichtlich einen Nerv getroffen bei vielen Menschen. Vielleicht könnt ihr nochmal aus eurer Sicht schildern, warum war das genau die richtige Politik in diesem Moment oder das genau das richtige Programm?
Ich glaube, dass Soran die richtige Person ist, denn er hat da nicht bei Null angefangen. Soran war ja bereits als Abgeordneter in der State Assembly. Er hat sich dort bereits für bezahlbares Leben in New York eingesetzt. Und was für Deutsche erstmal so seltsam klingt wie freie Busse, dieses Free and Fast Buses, das hat er bereits als Pilotprojekt erreicht. Also das gab es bereits in New York City und sie haben es ausprobiert. Und was ich da ganz clever finde, ist zu verbinden, zum einen diejenigen anzusprechen, die wirklich das Geld nicht haben, um sich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Aber zum anderen auch die anzusprechen, die sagen, ja, die Busse, insbesondere in Manhattan, sind wahnsinnig langsam wegen des Verkehrs. Aber eben auch, weil jeder, der in den Bus einsteigt, diesen Bezahlvorgang machen muss, der den Bus noch weiter verlangsamt. Und deswegen hat er ziemlich clever aufbauen können auf, erstens, ich habe schon mal ein Pilotprojekt dazu gemacht, das hat funktioniert. Zweitens, ich setze mich nun dafür ein, dass alle in New York davon profitieren und dass es nicht nur für die Armen bezahlbar wird, sondern auch für alle anderen schneller. Und das fand ich eigentlich eine rundum schlaue Idee. Und die kostet natürlich ein bisschen Geld, das ist ein Problem und das wird bei der Kinderbetreuung noch ein viel größeres Problem. Aber die erste Forderung, Freeze the Rent, ist eine, das war mir vorher gar nicht klar, das habe ich auch erst im Wahlkampf so gelernt, aber würde ich halt gern auch nochmal nach Deutschland vermitteln, ist tatsächlich eine Forderung, die er auch umsetzen kann. Es ist nicht so wie in der Stadt Berlin, wo wir hoffentlich irgendwann mal das erfolgreiche Volksbegehren auch in Gesetze umsetzen, dass die reichen großen Wohnunternehmen enteignet werden, sondern er kann für 1 Million Wohnungen, das sind nicht alle, aber es ist ein sehr großer Bestandteil der Wohnungen in New York, die regulierte Mieten haben, da kann er das Gremium besetzen, das über die Mieterhöhung entscheidet. So, und dieses, wenn das dann entsprechend besetzt ist und die sagen, wir wollen nicht, dass die Mieten erhöht werden, dann sind sie eingefroren. Und auch das sehr clever. Also als Linker ist es ja schwer, Forderungen zu finden, die gut sind, die viele Menschen merken, die du aber auch umsetzen kannst. Also es ist leicht, Forderungen zu finden, die viele Menschen mögen, aber die du gar nicht umsetzen kannst. Und das kann er umsetzen und das bei den Bussen ist sehr wahrscheinlich und deshalb fand ich das ganz schlau.
Und ich würde noch ergänzen, dass Mamdani, wie Stefan sagt, nicht nur an seine eigene parlamentarische Arbeit anknüpft, sondern auch an die Popularität von Politikern wie Bernie Sanders und so weiter, die ja seit Jahrzehnten oder Jahren was sehr Ähnliches fordern, ja, also eine Umverteilung der Ressourcen, der Macht, ein ökonomisches Programm, eine massive Investition in öffentliche Infrastrukturen. Es gibt einen Grund, warum Bernie Sanders zweimal im Vorwahlkampf der demokratischen, also der Präsidentschaftswahlen, so erfolgreich war. Nicht erfolgreich genug, er hat es dann am Ende nicht geschafft, sich durchzusetzen, aber Millionen von Wählern hinter sich hatte. Warum er auch bis heute, ich glaube, in jeder Umfrage der beliebteste Senator ist. Es gibt dafür einen Grund, und zwar, wie Sanders, wie AOC, wie Mamdani immer wieder sagen, das, was die da fordern, ist im Großen und Ganzen von der Mehrheit der Amerikaner längst gefordert. Ja, also die Mehrheit der Amerikaner, das gilt auf jeden Fall für die demokratische Basis, oft auch für Unabhängige, wollen oder und republikanische Wähler, wollen eine Erhöhung des Mindestlohns, wollen eine Stärkung der Gewerkschaftsrechte, wollen eine staatliche Krankenkasse. Das sind keine Nischenforderungen, seit langem nicht mehr. Und ich glaube, deswegen ist so, also what's the trick? The trick is simple. Er hat sich einfach angeschaut, was die Sorgen der New Yorker sind, welche Forderungen sowieso schon populär sind und hat das in ein Programm transportiert. Also könnte eigentlich jeder machen.
Ja, yep. Hinwendung zur Working Class, das hat gezogen und auch die klare Botschaft, dass man dafür den Reichen das Geld abknüpfen muss. Und es hat gezogen nicht nur bei ja, jungen College-Educated Millennials, was erwartbar ist, so, da hat er besonders viele Stimmen geholt, aber auch bei der Working Class eben, in Working Class-Nachbarschaften.
Ja.
Hätte mich interessiert von euch beiden vielleicht mit Blick auf diese verbindende Klassenpolitik, ja, die ja auch krass feministisch ist, ne? Und krass antirassistisch, ne? Also von bezahlbarem Wohnraum, guten öffentlichen Nahverkehr, Kita-Plätzen, davon profitieren am Ende ja vor allem auch Frauen und POCs überproportional. Also mit Blick auf diese verbindende Klassenpolitik hätte mich halt interessiert, wer hat da am Ende für Soran gestimmt, Lukas?
Also erstmal, glaube ich, ist schon wichtig festzuhalten, dass bei einer absoluten Zahl von 1 Million Wählern kann man davon ausgehen, dass das wirklich eine breite, diverse Basis ist, ne? Natürlich in manchen Bevölkerungsgruppen mehr und in anderen weniger. Aber so diese, wie du schon sagst, die Idee, dass das jetzt nur, dass das Hipster Brooklyn hinter ihm steht, ist einfach wirklich, hat mit der Realität wenig zu tun. Hm. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, wo sein Erfolg noch prägnanter war als in anderen, wie du sagst, bei Jungen. Interessanterweise bei jungen Hispanics und jungen Black Americans mehr als bei jungen Weißen. Also bei 18- bis 29-Jährigen ist er bei People of Color unglaublich angekommen. Ich glaube, zum Teil so zwischen 80% und 85% der Hispanic unter 30-Jährigen haben Mamdani gewählt. Mhm. Er ist in bestimmten Nachbarschaften besonders erfolgreich gewesen, jetzt zum Beispiel in Queens, in Astoria, im Norden von Brooklyn. Er hat unter Southeast Asians sehr, sehr, sehr viele Stimmanteile bekommen. Er hat im nördlichen Manhattan wieder so in Washington Heights und Harlem viele Stimmen bekommen. Und dann ist interessant auch, wo Cuomo sich durchgesetzt hat, zum Beispiel in der Upper East Side, wo das eher wohlhabende New York lebt und dementsprechend auch dann Interesse hat, die sozusagen die ökonomischen Bedingungen zu erhalten und nicht zu verändern. Also, aber ich finde, das Wichtigste ist wirklich die Botschaft, dass es eine sehr gemischte Basis war. Ja, also jung wie alt und eben in verschiedenen Boroughs der einzige Stadtteil, den er nicht gewonnen hat, war Staten Island, ne?
Hm. Ja, er hat ja auch selbst eine Einwanderergeschichte, Vater aus Uganda, Mutter aus Indien, ja, selbst in Uganda geboren, dann später die Familie nach New York migriert, außerdem ist er noch Muslim dazu. Da haben sich bestimmt auch viele in dieser kosmopolitischen, migrantisch geprägten Stadt drin gesehen. Aber noch wichtiger war, und das muss man, glaube ich, der verbindenden Klassenpolitik dann auch beiseite stellen, ein konsequentes Eintreten seiner Kampagne für sowas wie eine Gesellschaft der Vielen.
Ja.
Ja, also eine Gesellschaft der Vielen in New York gegen Attacken der Trump-Regierung für die Rechte von MigrantInnen etwa, ne, die da von ICE terrorisiert werden, aber auch die Rechte von Queers, so, die von der Trump-Administration attackiert werden. Ja, und auch gegen Spaltungsversuche, etwa die Anfeindungen, ja, die Hanebüchen dann, dass er wegen seiner klaren Haltung zum Genozid in Gaza eine Gefahr für Jüdinnen und Juden in New York sei, so, ne? Und da finde ich am Ende seine Kampagne sehr authentisch, so für so eine Gesellschaft der Vielen gestanden. Das fand ich auch sehr stark.
Ja.
Aber nochmal zurück zu diesem Wirtschaftspopulismus als Programm, so, nur um ein Feeling dafür zu bekommen, ob das ein gutes Ding ist, was bei WählerInnen zieht, die von der Demokratischen Partei entfremdet sind und in der Vergangenheit aus Protest Trump gewählt haben. Das war ja auch in New York so. Also bei der Trump-Wahl, da war zwar New York weiterhin demokratisch am Ende, aber es gab da auch den größten Swing insgesamt Richtung Trump bei der Wahl 2024. Und das Partei-Establishment sagt, da wollen wir nachher auch noch detaillierter drüber sprechen, bloß nicht nach links rücken, lieber ein moderates Programm und nicht so ein linkes wirtschaftspopulistisches Programm sich da noch mit den Reichen anlegen. Genau, und Soran hat sich eben, das wissen wir, mit Blick auf diesen Rechtsruck bei der Trump-Wahl in New York, ja, den Rechtsruck bei der Wählerinnenschaft dann gesagt, ja, wir brauchen halt so ein Programm, was an den ökonomischen Sorgen der Leute andockt. Also könnt ihr da irgendwie sagen, war er da bei ehemaligen Trump-Wählern auch erfolgreich mit?
Ja, das ist ja genau der Kampf, der jetzt innerhalb der Demokratischen Partei stattfindet. Soran Mamdani hat mit der New Yorker Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez im Wahlkampf zusammengearbeitet. Und sie hat ja nach der letzten Wahl in ihrem Wahlkreis in der Bronx was ganz Schlaues gemacht. Also sie hat die Leute gefragt über soziale Medien, wie kann es sein, dass ihr in meinem Wahlkreis Donald Trump gewählt habt und auch mich gewählt habt? Also sie wollte es wissen. Sie ist rausgegangen. Und die Antwort war, wir trauen dem Establishment nicht zu, dass es unsere Interessen vertritt. Und dann wählen wir diejenigen, die wir für die Disruptoren gegen das Establishment halten. So, wir können jetzt schlau sagen, dass da Trump sicher nicht die geeignete Person ist. Aber viele Leute, die sich eben nicht so sehr jeden Tag mit Politik befassen, die haben ihn als jemanden wahrgenommen, der gegen das Establishment steht und sie auch. Und so hat Soran auch Politik gemacht. Und ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein Gefühl ist, dass er damit auch in Segmente vorgedrungen ist, die etablierte Demokraten so nicht erreicht hätten. Und ich glaube, dass das auch genau richtig ist, weil hier in diesem Land, also erstens ist es nicht so schlimm zu sagen, dass man demokratischer Sozialist ist, das schadet jetzt nichts, aber das Thema links-rechts ist jetzt gar nicht für viele Wähler das entscheidende Thema, sondern es ist tatsächlich mehr oben-unten. Und das hat er, glaube ich, ganz klug angepackt, hat gesagt, wo das Geld herkommen soll und für wen er sich einsetzt. Und da hat er eben auch die Chance, Leute aus dem Lager herauszubrechen, das leider Trump für sich erreicht hat.
Und wenn man sich die Nachbarschaften anschaut, die vor einem Jahr Trump gewählt haben und jetzt Mamdani gewählt haben, sind das vor allem, also nicht nur, aber vor allem Migrant Working Class Neighborhoods. Und das sagt ja auch was aus, ne? Die, wie genau Stefan sagt, die, von denen viele vor einem Jahr vor allem aus ökonomischer Verzweiflung und Hoffnung, dass es billiger unter Trump wird, ihn gewählt haben, enttäuscht wurden und die Forderung von Mamdani jetzt im Zweifel glaubhafter finden und sich so dann sozusagen auch abgekehrt haben. Also ich finde sowieso so wichtig zu verstehen, dass von diesen 80 Millionen, die da vor einem Jahr Trump gewählt haben, sind letztendlich, natürlich ist ein Teil davon ideologischer Kern, die kriegt man nicht weg. Die werden auch, die wählen einfach entweder seit Jahrzehnten oder Jahren die Republikanische Partei aus Prinzip oder Trump aus Prinzip, also den sehr konkret. Es gibt Millionen über Millionen, die überhaupt nicht so verhärtet sind und die man holen kann. Und dann gibt es noch die 80 Millionen, die gar nicht gewählt haben. Und ich glaube, in beide Milieus oder eigentlich Gruppen, Bevölkerungsschichten ist Mamdani vorgedrungen. Ja, Leute, die eigentlich gar nicht mehr an Politik geglaubt haben und Leute, die Trump gewählt haben, weil sie sich eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen erhofft haben und nicht, weil sie jetzt darauf stehen, wie er Migranten sozusagen behandelt oder wie er sich gegen Transmenschen ausspricht. Das waren für viele nicht die Hauptgründe.
Ja, lasst uns nachher gleich auch noch dann darauf zu sprechen kommen, welche Auswirkungen da dieser Wahlsieg von Soran Mamdani und möglicherweise eine hoffentlich erfolgreiche Amtszeit dann auf die Richtung der Demokratischen Partei dann hat, gerade mit Blick vielleicht auf die dann nächste Präsidentschaftswahl 2028, bei der Trump voraussichtlich nicht mehr antreten wird, hoffentlich nicht, aber dann höchstwahrscheinlich dann doch eine Art von Trumpismus so. Genau, aber worüber ich gerne noch kurz sprechen würde, kam schon zur Sprache, der Haustürwahlkampf oder Canvassing, wie es im Amerikanischen heißt. Mhm. Denn es hat ja auch ein beispielsloses Grassroots-Organizing in der Mamdani-Kampagne stattgefunden. Ja, geleistet vor allem durch die Democratic Socialists of America, die New York-Fraktion da, die natürlich auch schon, er ist ja ein Kandidat, der auf deren Ticket, ne, in New York groß geworden ist, schon in der State Assembly. Und auch viele andere, also die haben schon, sagen wir mal, ein Jahrzehnt Vorarbeit geleistet jetzt und das war jetzt hilfreich dann mit Blick auf diese Mamdani-Kampagne. Aber jetzt waren es dann tatsächlich konkret hunderttausende Freiwillige, die am Ende an Millionen von Türen geklopft haben und halt wirklich im direkten Kontakt, ja, Leute gewinnen konnten. Damit hatte ja die Linke auch in Deutschland zuletzt sehr viel Erfolg mit so Haustürwahlkampf. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was erläutern zu dieser, ja, massenhaften Partizipation, die da geschafft wurde durch freiwillige Helfer, inwiefern das auch ganz wichtig war und inwiefern da jetzt auch drauf aufgebaut werden kann mit Blick auf den Druck, den es brauchen wird, um dann auch diese, ja, enorm schwierige Umsetzung anzugehen, ne, seiner Forderung. Stefan.
Ich würde zu einem Punkt den Finanzen etwas sagen, was wahrscheinlich in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Also du hast ja richtig gesagt, dass das große Geld auf der Seite von Cuomo war und wir natürlich das US-System der Wahlkampffinanzierung, Parteienfinanzierung furchtbar finden, weil es zu einer korruptiven Politik führt, weil die Leute in den Taschen von Interessensgruppen sind. Aber hier in New York gibt es etwas Interessantes und Positives, nämlich eine öffentliche Wahlkampffinanzierung. Das heißt, du hast die Chance, aus staatlichen Mitteln Wahlkampffinanzierung zu erhalten in einer sehr großen Höhe. So, und das hat Soran auch geholfen. Also es ist sozusagen, es gab auch staatliche Mittel, die er einsetzen konnte für seinen Wahlkampf. Das ist sehr gut. Und dann gab es natürlich die DSA. Und wir hatten ja hier auch viele Besucherinnen und Besucher, unter anderem unsere Parteivorsitzende Ines Schwertner war hier. Und wir haben mit ihr zusammen Grace Mauser besucht. Grace Mauser ist eine der zwei New York City DSA-Vorsitzenden. Und die hat uns erzählt, dass eben auch geholfen hat, und du sagtest das schon, dass Soran einer von ihnen ist. Mhm. Es stimmt, dass Alexandria Ocasio-Cortez auch Mitglied der Democratic Socialists of America ist. Und es stimmt auch, dass damals schon die DSA aktiv war in ihrer Unterstützung. Aber bei Soran war das nochmal ganz anders. Er war sozusagen von Anfang an dabei. Er ist quasi ein Genosse, den alle irgendwie kennen und mögen. Und das hat natürlich nochmal eine größere Motivation nach sich gezogen. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ich meine, ich habe viele Wahlkämpfe in Deutschland erlebt, die straffe Organisation, also wie die das alles im Blick hatten, wo, in welchem Winkel der Stadt, das war alles online angekündigt und dann bist du zu diesen Treffen gegangen und dann stand jemand, der gesagt hat, was man jetzt bei diesem Canvassing und an die Tür klopfen macht. Das war schon krass. Also das haben die gut organisiert, sie waren hoch motiviert und es hat ihnen jetzt auch genützt. Weil über die ganze Wahlkampfzeit hinweg hat sich die Mitgliedschaft hier der DSA in New York City auch nochmal verdoppelt. Von 5.000 auf 11.000 Mitglieder ist sozusagen Win-Win für beide Seiten. Aber das ist schon toll. Also da kann sich auch die Linke, die breitere Linke in Deutschland, eine Scheibe von abschneiden.
Ja, ich gebe Stefan recht. Diese auch da wieder Disziplin und Professionalisierung war schon sehr bemerkenswert. Ja, also die DSA sind ja so in den letzten 10 Jahren landesweit zu einer ernstzunehmenden Kraft gewachsen. Die waren bis 2015 wirklich sehr marginal und sind dann auch jetzt nicht einfach nur so linear gewachsen, sondern auch mit Ups und Downs. Und ich würde sagen, dass dieser erfolgreiche Wahlkampf jetzt der größte Erfolg im ganzen Prozess dieser Revitalisierung ist. Also ich würde sagen, dass das ist kein anderes Signal, was so bemerkenswert ist von den DSA in den letzten 10 Jahren, also aufs ganze Land betrachtet. Und ja, wie Stefan auch wirklich schon beschrieben hat, dieses ganz genau Hinschauen, in welche Nachbarschaften, in welche Straßenzüge man geht. Neulich habe ich nochmal einen Text gelesen, eine Reportage, wo dann so die Dutzende DSA-Mitglieder beschrieben haben, dass sie monatelang ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, so für diese, als so Standorte, ja, und dadurch dann neue Netzwerke und Freundschaften entstanden sind. Also da ist in den letzten 12 Monaten wirklich viel so Nachhaltiges auch entstanden. Also ich glaube, dass diese Strukturen jetzt nicht einfach zusammenklappen, da kommen wir auch noch dazu, wie man das übertragen kann, wenn er mal im Rathaus sitzt, ne? Aber da ist sehr, sehr viel langfristiges Potenzial aufgekommen.
Ja. Ja, vielleicht können wir da, gute Überleitung, den Bogen mal hinschlagen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Was können realistisch auch Möglichkeiten sein? Was sind vielleicht auch Grenzen seiner Bürgermeisterschaft? Und wie ist vielleicht auch Verhältnis von Bewegung zu ihm dann? Das könnten Themen sein, über die wir quatschen. Also 1. Januar, Punkt nach Silvester, wird er eingesetzt als Bürgermeister. Ja. Und das Schwierigste wird dann die Umsetzung seiner Vision, ne? Also die Erwartungen, die er und seine Bewegung geweckt haben, sind natürlich hoch und es wird enormen Gegenwind geben. Viele reiche und mächtige Leute haben Angst, ne, dass diese Agenda Erfolg hat. Trump, ja, aber wahrscheinlich auch Leute aus seiner eigenen Partei und natürlich auch die Milliardäre in New York City. Was erwartet ihr da an Gegenwind? Worauf müssen wir uns da einstellen? Stefan.
Ja, also die Liste der Herausforderungen ist lang. Es geht damit los, dass Trump natürlich, damit hat er ja schon begonnen, Ressourcen, über die er entscheidet, New York nicht zur Verfügung stellen wird. Bundesmittel für Infrastrukturprojekte kürzen, 10% des Stadthaushalts kommen aus Bundesmitteln. Das ist schwierig. Natürlich steht die Drohung im Raum, dass hier demnächst die Nationalgarde einmarschiert. Ich habe am Wahlabend mit einer New Yorkerin gesprochen, die sagt, wir sind New Yorker, interessiert uns nicht. Also du hast ja auch so ein bisschen so eine Trotzhaltung. Also die Beziehung zwischen Trump und dieser Stadt ist ja komplex und lang. So, aber na klar, das wird Konsequenzen haben. Dann braucht ihr die Gouverneurin. Also die Gouverneurin im Bundesstaat, Katie Hochul, ist Demokratin. Sie hat Suran Mamdani auch unterstützt, also sie hat sich für seine Wahl eingesetzt, aber sie hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass seine Finanzierungsvorschläge, die die Erhöhung der City Tax, der Einkommenssteuer in New York beinhaltet und Unternehmenssteuern, dass sie die nicht mitträgt. So, wenn er das Geld nicht bekommt, dann sind die 800 Millionen Dollar, die er aufbringen muss, um sein Busprogramm zu finanzieren, und die 6 Milliarden Dollar, die er aufbringen muss für die kostenfreie Kinderbetreuung, dann sieht's da düster aus. So, und da braucht er sowohl die Gouverneurin und dann aber natürlich auch für den Haushalt, den er schon am 1. April vorlegen muss, braucht er die State Assembly. So, und da sitzen nicht nur demokratische Sozialistinnen und Sozialisten, die sind da schon auch, und das ist für US-Verhältnisse auch ein vergleichsweise progressives Gremium, aber für sein Programm, das ist nicht ohne. Also er muss dann eine Mehrheit zusammenzimmern, die seine demokratischen Sozialistinnen und Sozialisten beinhaltet, die nicht enttäuscht sein dürfen über Sachen, die er nicht erreicht, bis hin zu jenen, die eigentlich seine Vorschläge gar nicht so gut finden. Es gab ja Demokraten, die bis zum Schluss offensiv gegen ihn gekämpft haben. Das wird schwer. Und dann darf man ja nicht vergessen, diese Stadt ist riesengroß. Wir haben hier 300.000 Angestellte, 50.000 davon sind bei der NYPD, bei der Polizei. Wenn man sich hier das System in Anführungszeichen der Müllentsorgung anschaut, also dass irgendwie Plastiksäcke auf die Straßen geworfen werden, an denen sich dann die Ratten vergnügen. Selbst wenn du noch gar nichts Linkes gemacht hast, ist es eine Riesenherausforderung, diese Stadt zu regieren. Und das alles wird jetzt auf ihn projiziert. Also viele New Yorker wollen in erster Linie, dass der Müll abgeholt wird und die Schulen funktionieren. So. Und das ist, da sind wir noch nicht an dem Punkt, was er an programmatischen linken Verbesserungen vorgeschlagen wird, hat. Also, er steht vor großen Herausforderungen. Das ist nicht unmöglich, aber es wird schwer.
Und ich würde noch als wirklich eine der härtesten Herausforderungen für ihn hinzufügen, ist der Umgang mit der Polizei. Also, die Polizei in New York ist nicht nur groß. Ich glaube, es gibt irgendwie 55.000 Beschäftigte, 35.000 Cops, und nicht nur immer wieder auffällig durch Gewalt, sondern auch als politische Kraft ganz anders als zum Beispiel jetzt die Polizei in Deutschland oder in Berlin. Also es gibt Bürgermeister, gab viele Bürgermeister in den letzten Jahrzehnten, die deswegen, aber auch aus ideologischer Überzeugung, sehr nah an der Polizei waren. Und es gab einen, der zumindest bestimmte Reformen durchsetzen wollte, Bill de Blasio, der ist damit gescheitert. Ja, der hat sich dann vermeintlich mit der Polizei angelegt und hat dadurch Schwierigkeiten bekommen. Die haben sich wirklich einmal so richtig also von ihm abgewandt. Ja, in einer Situation sind sie zu ihm sozusagen gestanden. Ich glaube, worauf wir uns in den nächsten 4 Jahren einstellen müssen, ist ein neues Level an Crime Panic. Mhm. Also zum ersten Mal hast du einen Bürgermeister, der nicht eben nur mehr Polizei, mehr karzerale Lösungen, mehr Gefängnisse fordert, sondern sagt, naja, vielleicht können wir mit Sozialarbeitern was machen. Das ist ein solcher Affront für die Polizei und fürs konservative Establishment. Und Crime Panic ist, also ne, dieses Schüren von und Instrumentalisieren von Kriminalität, ja, also und um letztendlich die eigene repressive Agenda durchzusetzen. Ja, wir brauchen doch noch mehr Cops und wir brauchen härtere Strafen und irgendwie die schwarzen Kids müssen von der Straße, Chaos unter Mamdani. Und Crime Panic ist wirklich ein solches Ordnungsprinzip in der amerikanischen Politik, ja, ist rechtzeitig so viel autoritäre, repressive, reaktionäre Politik, und damit ist Mamdani konfrontiert, obwohl er ja noch nicht mal irgendwie die Abschaffung der Polizei, also sowieso nicht, und noch nicht mal Defunding mittlerweile fordert. Er hat sich da von seinen eigenen Positionen entfernt in den letzten Jahren, um letztendlich dann auch eine realistische Chance zu haben, Bürgermeister zu werden. Aber Crime Panic wird die nächsten 4 Jahre, glaube ich, dominieren.
Ja, Ja, ihr Lieben, ich hoffe mal, euch gefällt der Distanz-Podcast. Und wenn das so ist und ihr noch nicht Teil der Community seid, dann werdet doch jetzt gerne Fördermitglied. Es braucht immer wieder neue Leute, die mitmachen, damit dieser Podcast hier eine stabile Basis hat. Mit einem Beitrag von 3, 6 oder 10 Euro im Monat ermöglicht ihr meine Arbeit am Podcast und dass ich diesen Podcast hier kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Also, wenn dir Dissens gefällt, du noch nicht Fördermitglied bist und es gerade finanziell passt, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Neben meiner Arbeit am Podcast supportest du auch die Arbeit von Inken und Valentin vom Was-Tun-Podcast und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem US-Korrespondenten Lukas Hermsmeier und Stefan Liebig, Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Ja, spannend, was ihr da erzählt, gerade mit Blick aufs NYPD, die Polizei in New York, die, glaube ich, ja auch in den letzten Jahren auch überwachungsmäßig so, also mit Blick auf irgendwie Überwachungsapparaten, KI-Tools und so weiter, krass ausgebaut wurde. Das erbt er natürlich jetzt auch alles. Wie lest ihr von dem Hintergrund? Er hat ja die Chefin vom NYPD, Jessica Tisch, glaube ich, oder? Hat er schon angekündigt, dass er die behalten wird. So, und hab dann auch irgendwie mitbekommen, dass das an der Basis natürlich auch schon direkt für eine Art Unmut gesorgt hat, weil die nicht sehr beliebt ist, ne? Und wahrscheinlich auch viele an der Basis sind irgendwie auf der Schiene Defund the Police, Abolish the Police, soziale Lösungen statt Cops, ne? Aber er muss natürlich, hat die schwierige Aufgabe, da Kräfte zusammenzubinden, die sich konträr gegenüberstehen, ne? Um irgendwie dann möglichst viel seine Agenda durchzubekommen. Also hätte mich nur kurz interessiert, wie ihr vor dem Hintergrund diese Entscheidung da lest.
Ja. Ich würde sagen, dass diese Entscheidung tatsächlich das Erste ist, was ich von ihm auch nicht verstehe. Er hat sich, wie du sagst, dafür ausgesprochen, eine konservative Polizeichefin zu behalten. Und das ist nicht nur, damit legt er sich sozusagen nicht nur mit einem Teil der eigenen Basis an, sondern die ist noch nicht mal bei den Cops selbst beliebt. Also ich glaube, die Idee war eben, da strategisch so wenig Reibung wie möglich zu erzeugen. Ne? Wie behalten die schon im Amt ist und lassen das so. Aber es ist gar nicht so, dass die 35.000 Cops die mögen. Für die wiederum ist die Tisch nämlich eigentlich zu reformistisch. Die will zu viel verändern. Also er hat letztendlich da weder bei seiner Basis noch bei seiner Gegnerschaft strategisch wirklich klug gehandelt. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der hier so in Criminal Justice Theorie und so Organizing sehr, sehr, sehr verwurzelt ist, der auch in Gesprächen in den letzten Monaten mit der Kampagne war und vielleicht sogar Teil der Regierung wird, der versteht das auch nicht. Also ne, der versteht diese Entscheidung nicht und wie gesagt, man kann es gar nicht überschätzen, wie herausfordernd es wird, mit der NYPD umzugehen. Das ist eine so reaktionäre Kraft, gerade die Polizeigewerkschaft, und Mamdani kann da im Grunde gar nicht gewinnen, ne? Und das ist, glaube ich, schon, ja, das ist. Und noch eine, da darf ich noch eine kleine Anekdote, die mir gerade wirklich in den Sinn gekommen ist. Ich erinnere mich an ein Interview, was ich mal vor ein paar Jahren einem Berliner Radiosender gegeben habe, wo eine der ersten Fragen war, wie das denn nun in New York sei, seit die Polizei defunded ist und die Kriminalitätszahlen hoch sind. Nichts in dieser Frage stimmte, ne? Also die Polizei nach 2020, nach den Protesten nach George Floyd, wurde nicht defunded und die Kriminalitätszahlen sind auch nicht hoch. Und ich glaube, das zeigt nur so, wie hart und klebrig Crime Panic manchmal funktioniert, dass solche Bilder transportiert werden.
Ich sehe das ausnahmsweise mal anders als Lukas. Wir sind uns ja eigentlich immer in allem einig. Ich glaube, was er versucht hat, ist zu sagen, ich räume einen Angriffspunkt ab. Er hat natürlich bei jeder Pressekonferenz, die sozusagen von den normalen Medien oder von den Boulevardmedien hier kam, immer wieder die Frage bekommen, wie das dann mit Defund the Police ist. Und dann hat er immer gesagt, naja, man muss erst mal gucken, es kündigen ja ganz viele Polizistinnen und Polizisten. Vielleicht ist es ja sogar besser, erst mal die an Bord zu halten. Und du merkst es schon, er kann in dieser Stimmung hier in der Stadt mit einer politisch richtigen und sinnvollen Position jetzt nicht gewinnen. Und er kann nur das Thema beiseite legen. Und dann die zu nehmen, die von seinem Vorgänger ernannt wurde und ja immerhin selber Reformansätze hat. Du hast ja selber gesagt, Lukas, dass sie sozusagen das Reform auf dem Reformbarometer radikalst mögliche war, was sozusagen Eric Adams der Polizei zumuten konnte. Sozusagen mehr ging halt nicht. So, wenn jetzt Soran sie vorgeschlagen hätte, jetzt, da wären die Leute wahrscheinlich ausgeflippt. So, wenn sie nicht schon im Amt gewesen wäre. Jetzt kann er sagen, Eric Adams hat sie vorgeschlagen. Und dann hat er ja immer noch die Chance, in der Zukunft neue Entscheidungen zu treffen. Hm. Das erstmal im Wahlkampf, ich meine, im Prinzip hat er seinen Gegnern erstmal das Mittel aus der Hand genommen. Die konnten da jetzt erstmal nichts weiter sagen. Die DSA-Basis war jetzt nicht glücklich. Also wir haben ja zusammen die Debatte geschaut. Und da gab es dann so ein paar, also es gab eine Debatte, die letzte Debatte vor der Wahl, haben wir geschaut zusammen mit der DSA-Basis und da gab es so 2, 3 Punkte, wo er dann so Distanz zwischen sich und seiner Organisation eingelegt hat. Das ist hart, das stößt auch nicht auf Begeisterung, aber ich glaube, das ist notwendig, um erstmal ins Amt zu kommen. Und die Bewertung, ob er maximal Mögliche in der Veränderung der New Yorker Polizei erreicht hat, was erreichbar ist, die muss man dann treffen. Die können wir jetzt nicht treffen. Also ich glaube, das war sozusagen das aus dem Weg räumen eines Stolpersteins und in der Substanz muss man später sehen, ob er was bewegen konnte oder eben auch nicht. Hm.
Haken den Punkt hier mal ab, aber sehr spannend und ich hatte das gar nicht wirklich so auf dem Schirm, dieses Crime-Panic-Thema, aber ja, das wird ihn begleiten, denke ich, ne? Also, dass ihm da viel angehängt wird, einfach nur, weil er der politische Gegner ist. Genau, was mich aber noch interessiert hätte, Stefan hatte drüber gesprochen, ne, dass er für die Umsetzung seiner ambitionierten Reformprogramme, kommunale Supermärkte, kostenloser Busverkehr, Kita-Betreuung, ne, ist ja ein Riesenbatzen an Asche, den er dafür braucht, für all diese Reformprogramme, ja, auch den Mietendeckel und Wohnungsbau. Da benötigt er Steuereinnahmen, ne? Und die will er sich holen von Vermögenden, aber auch von Unternehmen über die Körperschaftssteuer. Und dafür braucht sie Unterstützung von der Gouverneurin des Bundesstaates, Katie Hochul. Ich glaube, so irgendwie spricht man es aus. Ne? Mhm. Und die war zunächst erbitterte Gegnerin und hat sich dann gezwungen gesehen, angesichts der breiten Bewegung, die er hinter sich hatte, dann ihn zu unterstützen. Hat aber dann trotzdem gesagt, okay, die Forderung nach höheren Steuern für Reiche, das lehne ich weiterhin ab. So, jetzt ist nächstes Jahr dann neben den Midterm-Wahlen auch Gouverneurswahlen im Bundesstaat New York. So, hätte mich interessiert. Ist ja wirklich der Kasus Knaxus, diese Steuern, ne? Ja, Tax the Rich, das ist der Kasus Knaxus, an dem wird sich ergeben, kann er einen Teil von seinem Programm, kann er viel von seinem Programm umsetzen, ne? Hat er und die Mamdani-Bewegung da genug Macht und genug Druckmittel aus eurer Sicht, um da die Gouverneurin auf Kurs zu zwingen, mit Blick auch auf diese Wiederwahl, die sie da anstrebt, aber auch mit Blick auf nach der Wahl, ne? Also gibt's da wirklich aus eurer Sicht genug Druckmittel, dass da irgendeine Form von Steuererhöhung am Ende kommt?
Ich glaube ja. Also die DSA und Soran Mamdani sind im Moment in einer ziemlich starken Position. Soran Mamdani ist deutlich populärer als sie. So, also er ist einfach ein wahnsinnig bunt, landesweit wahnsinnig populärer, junger, neue Generation und so. Und das weiß sie auch. Also das heißt, sie braucht ihn und seine Bewegung und er braucht sie auch. Hm. Und der Haushalt muss bis 1. April aufgestellt sein. Das heißt, es wird auch in einer Zeit sein, wo seine Popularität, die hoffentlich für immer anhalten wird, aber mindestens kurzfristig noch da sein wird. Und ich glaube, dass das eine Menge wert ist. Die, wenn der Spruch "It's not a moment, it's a movement" ernst gemeint war, dann kann auch die DSA was dazu leisten. Also sie sollen jetzt halt nicht aufhören, sondern die müssen jetzt weitermachen. Die müssen jetzt, die haben schon in der Vergangenheit in der New Yorker Bundesstaats- und in New York City Stadtpolitik einiges durchsetzen können. Auch Andrew Cuomo und auch Eric Adams mussten fortschrittliche Sachen machen, weil es eben genug linke Kräfte hier in der Stadtpolitik und auch in der Politik des Bundesstaates gibt. Es ist also möglich. So, es ist nicht sicher. Es wird da Widerstände geben, die Interessensgruppen und Lobbyisten sind stark und es gibt jetzt auch, was ja sinnvoll ist, Soran hat in seiner Kampagne nicht nur mit der DSA gesprochen, sondern vor allen Dingen auch hinter den Kulissen mit seinen Gegnerinnen und Gegnern, mit den reichen Interessensgruppen in der Stadt. So, die werden natürlich auch versuchen, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Also es wird nicht einfach, da wird an ihm wird viel gezerrt werden, aber ich sag mal, New York City ist die Stadt, wo es am ehesten möglich ist, eine Bewegung zu erzeugen und eine politische Kraft zu erzeugen, die tatsächlich die Forderung der höheren Besteuerung von reichen Unternehmen in die Praxis umsetzen kann. Und das wäre politisch für dieses Land wahnsinnig wichtig, weil auf Bundesebene passiert ja das Gegenteil. Donald Trump hat mit seinem Gesetzespaket, was er absurderweise Big Beautiful Bill nannte, eine krasse Umverteilung erzeugt. Da wurde leider in Deutschland nicht ausreichend darüber berichtet. Da wurde so abstrakt über ein Gesetzespaket berichtet. Das ist eine absurde Umverteilung zu Lasten der Armen und zugunsten der Reichen. Und wenn man hier in der größten Stadt der USA, im Herzen des Kapitalismus, das Gegenteil erreichen kann, das wäre wahnsinnig wichtig. Und es ist möglich, aber auch nicht sicher.
Das sehe ich eigentlich ähnlich, ja. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten so zweigleisige Strategie der Kampagne oder der Regierung sehen werden. Einerseits der Versuch, mit der Gouverneurin zu verhandeln und da Kompromisse zu finden. Und wenn man merkt, dass sie bei so bestimmten Punkten, ja eben gerade bei der Steuererhöhung für Unternehmen und Reiche, wirklich stur bleibt, dann wird es um Gegendruck gehen. Und also gnadenloser Druck von unten, ne? Klar machen, die wird 2026 bei ihrer Wahl herausgefordert, die anderen Kongressabgeordneten, also und Senatoren, ne, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Goldman, die werden alle herausgefordert in Primaries von linken Kandidaten, denen wird diese Basis, die es gerade gibt, diese Bewegung in New York, die wird sich dann sozusagen als Konkurrenten für diese anderen demokratischen Politiker fungieren. Und was mir Hoffnung macht in Ausblick auf die Umsetzung dieser Policies ist, dass ich jetzt schon so, also das ja, wie wir schon besprochen haben, auch eine Professionalisierung im guten Sinne der Linken stattgefunden hat. Also vor ein paar Tagen wurde eine neue Organisation gegründet aus den Reihen der DSA, die heißt, oder beziehungsweise von DSA-Aktivisten, Mitgliedern, die heißt Our Time. Die hat ein einziges Ziel und das ist sozusagen die Umsetzung dieser Forderungen von Mamdani in den nächsten Jahren, also in Albany, in der Hauptstadt des Bundesstaates. Ne? Das ist quasi so eine Schwesterorganisation, so kann man es jetzt von der DSA, kann man es ungefähr sehen. Und sozusagen dieser Fokus und dieser klare Ausblick, welche Herausforderungen da anstehen, also das macht zumindest Hoffnung, dass man daran schon denkt, ja, an die Kämpfe, die anstehen.
Ja. Ja, das Transition Team, was er auch vorgestellt hat, also die Kompetenz, die er auch in Sachen Verwaltung hat und so, das war auch schon ein starkes Stück. Genau, aber vielleicht mal mit Blick auf dann die nächsten Jahre seiner Amtszeit. Was ist da aus eurer Sicht Best Case und was Worst Case Scenario? Weil auch mit Blick auf quasi das gesamte Land, die gesamte USA, wird viel davon abhängen, ob er Erfolg hat, ja, in New York, ob die Leute dann auch die Angst vorm Sozialisten verlieren oder ob er vom Hoffnungsträger zur Enttäuschung mutiert. Ne? Dann könnte das natürlich auch der Sargnagel sein für andere, die in den USA auf dem progressiven oder auf dem sozialistischen Ticket irgendwelche Ämter anstreben. Genau. Was ist da aus eurer Sicht Worst Case und Best Case Szenario?
Ich würde sagen, der Best Case ist, dass die New Yorker schnell konkrete Verbesserungen ihres Lebens spüren, dass es wirklich ankommt, dass diese Forderungen sich in Politik umsetzen und dass hier einen Widerhall findet. Best Case ist, dass landesweit mehr linke Kandidaten antreten, so wie Mamdani sozusagen in den Primaries herausfordern. Best Case wäre, dass das demokratische Establishment zumindest ansatzweise Lehren mitnimmt und das auch sozusagen für das Programm der Partei bundesweit umsetzt, ja, und einfach ein anderes ökonomische Prioritäten setzt. Und Best Case wäre, dass natürlich Mamdani dann so als ein Vorzeigeprojekt nach ein paar Jahren immer noch steht, bei allen sozusagen Konflikten, die es intern gibt, die es innerhalb dieser Regierung gibt. Aber es gab es ja auch in der Vergangenheit in den USA schon, ne? Über, ich glaube, fast zwei Jahrzehnte war in Milwaukee ein sozialistischer Bürgermeister. Darauf schauen selbst die Liberals jetzt mit positiver irgendwie Atmosphäre zurück. Ja, der hat viel verändert damals und viel umgesetzt. Also das wäre natürlich so die Hoffnung, dass New York da als ein pragmatisches Beispiel fasst. Da steht. So kann man irgendwie Strukturen verändern.
Ich mache mal den Worst Case. eigentlich bin ich immer Optimist, aber man muss da realistisch rangehen. Nelly Tügel hat neulich für die Tageszeitung ND dazu einen ganz treffenden Kommentar geschrieben und hat dabei auf Alexis Tsipras und Gabriel Boric verwiesen und wir könnten noch viele, viele andere Beispiele finden. wo Menschen mit viel Unterstützung, mit Basisunterstützung und mit einem linken Programm, manchmal sogar mit einem sozialistischen Programm gestartet sind und dann in Verhältnissen arbeiten mussten, wo es ihnen nicht möglich war, Erfolge zu erzielen. Und dann die Bereitschaft der Basis, die sie in das Amt getragen hat, dort mitzugehen und mitzukämpfen, dann auch nachgelassen hat. Und dann diese Enttäuschung, die es auf der linken Seite gab, wenn wir so eine weitere Enttäuschung hier hätten, was ich nicht glaube und natürlich nicht hoffe, das könnte nachhaltige Konsequenzen für die linke Bewegung und für die Zukunft der DSA haben. Denn er ist mit diesem Amt, wie wir vorhin bereits gesagt haben, das ist das wichtigste exekutive Amt, das die DSA in den USA hat. Und jetzt kommt es darauf an, kann die DSA, können Sozialisten auch liefern, wenn sie diese Möglichkeit haben. Und verständlicherweise und zugleich auch leider verfolgen viele Leute nicht, was die Rahmenbedingungen sind, sondern haben sozusagen eine Hoffnung, dass das, was man in Aussicht gestellt bekommen hat, auch erfüllt wird. So, und da, das wäre der Worst Case, wenn dann einfach in einem halben Jahr gesagt wird, ja, wieder ein weiterer, der links gestartet ist und dann irgendwie in der Mitte irgendwie was vor sich hin wurschtelt und nichts erreicht. Das wäre nicht schön, aber ich glaube, es wird nicht so kommen.
Bist du da auch vorsichtig optimistisch, Lukas? Also, dass er zumindest Teile, also er wird vielleicht Kompromisse machen müssen, so. Weiß ich nicht, ob er dann am Ende 6 Milliarden für Kita-Betreuung hat oder halt nur 3 Milliarden oder so, ne?
Aber ja. Meine Hoffnung ist auch wirklich zögerlich, ne? Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, alles, was Stefan da schildert, ist möglich. Also, dass ganz schnell sich eine Enttäuschung ergibt, dass, genau, Leute dann, ist ja auch völlig wurscht ist, ob das jetzt irgendwie an der Gouverneurin scheitert oder am Bürgermeister oder an bestimmten politischen Kräften, sondern einfach, sie sehen keine Verbesserung. Was mich, so muss ich auch gestehen, ein wenig beängstigt hat in seiner tollen Siegesrede, die sehr, sehr visionär und mutmachend war, sagt er an einer Stelle mal, ich habe es mir aufgeschrieben, we will prove that there is no problem too large for government to solve.
Ja.
Das ist ein, also da habe ich so, da zuckte es so bei mir so, es gibt ganz viele Probleme, die der nicht lösen kann. Ne? Und ich glaube, da gibt es natürlich die Gefahr, dass die Hoffnungen jetzt so groß sind und letztendlich das übersteigen, was er im Best-Case-Szenario sogar erreichen kann. Und da dachte ich, oh, tut er sich da nicht eigentlich einen, wie sagt man, das Gegenteil von einem Gefallen tun?
Ja.
Ein gewisser Lukas Hermsmeier sagte neulich, das fand ich ganz schön, dass linke Herzen gebrochen werden können.
Ziemlich sicher sogar, ne?
Ja. Ja, aber wie ihr beiden schon gesagt habt, ja, es wird viel davon abhängen, dass er zumindest einigermaßen oder hoffentlich recht erfolgreich dort die nächsten Jahre regiert und auch einiges umgesetzt bekommt. Denn dann wäre das natürlich ein Signal auch auf Bundesebene, dass so eine Politik funktionieren kann auch. Deswegen lasst uns dann tatsächlich nochmal kurz auf die Bundesebene und vor allem auf das demokratische Establishment oder den Richtungsstreit in der Demokratischen Partei schauen. Ja, also da scheinen ja jetzt gerade mit Blick auf den faschistoiden Umbau, den wir unter Trump erleben, Zoran Mamdani, Bernie Sanders und AOC am ehesten die Anführer der Opposition und des Widerstands gegen Trump zu sein, während das Partei-Establishment da auf nationaler Ebene ziemlich schwach wirkt auf jeden Fall. Und der Sieg von Mamdani, der ist da jetzt vielleicht natürlich auch erstmal Wasser auf die Mühlen von den Parteilinken, die fordern, die Partei nach links zu rücken, abzukehren von der neoliberalen Politik, abzukehren von der reichen Spenderklasse, mehr eine Hinwendung zur Working Class eben. Während Zentristen wie Chuck Schumer etwa, der ihn ja bis zum Schluss nicht unterstützt hat, von dem man noch nicht mal weiß, hat er ihn gewählt, ne? Oder hat er am Ende Andrew Cuomo gewählt, so, ne? Mhm. Bei denen scheint die Losung zu sein, okay, bloß kein Linksruck, bloß kein Konflikt mit den Reichen, sondern in Anführungszeichen gemäßigte Kandidaten, die sich dann hoffentlich gegen den unpopulären Trump, der natürlich unpopulär ist gerade, ne, sich gegen unpopulären Trump durchsetzen. Und was ja vielleicht ein bisschen problematisch ist, es fanden ja 2 Gouverneurswahlen parallel zur Bürgermeisterwahl in New York statt, ja, New Jersey und Virginia. Und da haben jeweils recht moderate, in Anführungszeichen, oder mittige DemokratInnen gewonnen, was vielleicht auch wieder so ein Argument ist für die Zentristen in der Partei. Seht doch her, ne? Also da gewinnen wir gegen Trump. Da hätte unter Umständen irgendwie ein demokratischer Sozialist hätte da nicht gezogen. Außerdem ist New York ja auch irgendwie ein linkes Pflaster verhältnismäßig so, ne? Also bloß nicht demokratischen Sozialismus irgendwie zum Programm machen, bloß nicht Mamdani oder das Modell Mamdani zum Programm machen gegen Trump. Damit können wir nur verlieren. Das ist so der Narrativ, denke ich, auf der Seite. Genau, also was lässt sich dem entgegenhalten oder inwiefern befürchtet ihr auch, dass jetzt Fehlschlüsse draus gezogen werden, ne, aus diesen Wahlen, die da stattgefunden haben insgesamt? So.
Erst einmal finde ich es gut, dass die beiden Gouverneurinnen die Wahlen gewonnen haben. So, also es ist, ich weiß zwar in der innerdemokratischen, also in der Debatte innerhalb der demokratischen Partei wird dann logischerweise, das kenne ich auch noch aus meiner Partei, der Linken, oft die Frage gestellt, welcher Flügel hat jetzt gewonnen, was bedeutet das denn danach? Erstmal ist es gut, jeder, der gegen die Republikaner und gegen Donald Trump gewinnt, ist gut. So, erstens. Zweitens, wir haben ja als Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit dem Jacobin-Magazin und dem DSA-Fund eine Umfrage in Auftrag gegeben und wollten mal wissen, was die Demokraten, die demokratischen Wähler eigentlich denken. Und da ist ganz deutlich klar geworden mit einem 20-prozentigen Abstand, dass Politikerinnen und Politiker wie AOC, wie Bernie Sanders und Sohran Mamdani im Vergleich zu Chuck Schumer, Hakeem Jeffries und Nancy Pelosi bevorzugt werden. Dass der Begriff des demokratischen Sozialismus keine Stimmen kostet. Unter demokratischen Wählerinnen und Wählerinnen ist es nicht schädlich zu sagen, dass man demokratischer Sozialist ist. Und das gilt nicht in New York City, sondern das gilt landesweit. Mhm. So, das heißt, die müssen da keine Angst haben. Das Problem ist, glaube ich, nicht die Mehrheit in der Bevölkerung und deren Wünsche, sondern das Problem ist tatsächlich, in wessen Tasche sie stecken. So, und deswegen spricht Bernie Sanders auch die ganze Zeit über das Thema der Finanzierung der Parteien und der Abgeordneten der Wahlkämpfe. Als ich selber noch Abgeordneter war und damals mit meinen US-Kollegen gesprochen habe und die mir gesagt haben, dass sie die Mehrheit ihrer Arbeitszeit am Telefon zubringen, um Spenden einzuwerben. Ich konnte das damals gar nicht glauben, aber so ist das System hier. Die Wahlkämpfe sind irre teuer. Wir haben hier in New York, wenn du in den letzten Wochen dein Internet oder deinen Fernseher angemacht hast, wurdest du bombardiert. Ich zumindest immer mit dem gleichen Spot, dass man keine Stimme für Curtis Lever geben soll und die stimmen alle an Andrew Cuomo. Das ist natürlich wahnsinnig teuer. So, und aber wenn es um die Wünsche der Bevölkerung geht, sieht es eigentlich ganz gut aus für die Demokraten. Es ist auch über das engere Spektrum hinaus, also das engere DSA-Sozialisten-Spektrum hinaus, eine kontroverse Debatte. So, also da ist beispielsweise Senator Chris Murphy, der nach den Wahlen gesagt hat, vielleicht haben wir zu wenig auf Bernie Sanders gehört. Vielleicht sollten wir die Frage stellen, wer uns eigentlich finanziert. So, es ist eine Debatte, das ist nicht nur DSA, das ist nicht nur die Gruppe um AOC herum, aber es ist eben auch noch nicht entschieden. So, und das wird weitergehen. Und da war leider die Entscheidung, die getroffen wurde, die Auseinandersetzung um den Shutdown zugunsten der armen Menschen in der US-Bevölkerung, sich für deren Gesundheitsversicherung einzusetzen, da aufzugeben. Ich weiß schon, das war nicht die ganze demokratische Partei, sondern das waren einige. Aber in der Außenwahrnehmung haben die Demokraten mal wieder abgelost. Das war irgendwie nach der einen Woche Freude jetzt gleich wieder ein Wermutstropfen. Also der Kampf ist nicht entschieden, der geht weiter, aber der Sieg von Sorn hat da geholfen.
Und wie ist dein Blick drauf, Lukas? Also hebt da, weiß ich nicht, Sohran Mamdani dann die Bernie-Bewegung, ne, die ja seit 2016 dann auch schon zweimal gescheitert ist. Vielleicht ist ja 2028 dann der Moment, wo aller guten Dinge sind drei, wir sagen können. Also hat sich da irgendwas am Kräfteverhältnis verändert? Weil natürlich ist auch noch die Partei Linke eine immer noch kleine Minderheit in der demokratischen Partei. Ne?
Ja. Ich glaube, ein paar Sachen sind gleichermaßen wahr. Die Leute, die jetzt an der Spitze dieser Partei stehen, also Chuck Schumer, Hakeem Jeffries und so weiter, die werden alles dafür tun, dass das keine linke Partei wird. Und das ist mit denen nicht zu machen. Gleichermaßen können die Mamdani auch nicht ignorieren. Und das ist ja auch schon so in den ersten Jahren unter Biden hat man ja gespürt, dass Bernie Sanders Popularität und bemerkenswerte Wahlkämpfe einen Eindruck hinterlassen haben. Also das hat sich in Politik zum Teil umgesetzt bei dem Zentristen, bei dem über Jahrzehnte konservativ agierenden Joe Biden. Ich glaube, wie ich schon vorhin kurz gesagt habe, es wird darauf ankommen, dass man in so vielen Vorwahlkämpfen wie möglich wirklich eine linke Alternative hat. Also dass das nicht abstrakt bleibt. Irgendwie AOC und Sanders sind gewählt für bestimmte Wahlkreise. Ja, die haben natürlich eine landesweite Plattform, aber das halt so, wie es jetzt schon in Chicago, in den Kalifornien und in Maine und in Nebraska passiert, dass dort Anti-Establishment-Kandidaten antreten, das müsste noch viel, viel mehr passieren. Hm. Und diese Studie, die Stefan angesprochen hat, die war wirklich aus verschiedenen Gründen interessant. Ich fand fast das Interessanteste, nämlich, dass in vielen Konstellationen ein Kandidat der als unabhängig antritt, erfolgsversprechender ist als jemand, der unter der Democratic Ballot Line läuft. Also die gleiche sozusagen abstrakte Person hat mehr Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn der unabhängig antritt, als demokratisch. Und ich glaube, das sollte ankommen, dass man in manchen Bundesstaaten und Städten vielleicht die Demokratische Partei gerade ignorieren sollte. Insofern, je mehr wir Anti-Establishment von demokratischen Kandidaten bekommen in den nächsten Jahren, desto besser ist es. Hm.
Und wenn ihr einen Blick in die Glaskugel für unsere ZuhörerInnen wagen würdet, 2028 und dann die Primaries davor, die demokratischen, wenn dann voraussichtlich J.D. Vance auf dem Trumpismus-Ticket für die Republikaner antritt oder meinetwegen jemand anderes, wird es dann aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwie ein zentristischer Kandidat, der aufgrund einer starken Linken dann noch Konzessionen machen muss an diese Linke oder doch eine AOC?
Also erstens ist es viel zu früh in diesem Land. Die entscheiden sich immer sehr, sehr spät. Wenn man irgendwie sich anschaut, wann Obama nominiert, also wann der richtige Kandidat wurde, das viel, viel später. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragst, meine Idealvorstellung wäre, da werden jetzt viele einen Herzinfarkt bekommen, ein zentristischer Kandidat mit einem linken Programm sozusagen. Wenn du jemanden gewinnen könntest wie den Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, den jetzt nicht so viele Menschen kennen, der sozusagen vom ganzen Habitus der typische Amerikaner ist, der in einem republikanischen Bundesstaat demokratischer Gouverneur ist, aber mit einem linken Programm. Weil wir müssen wir müssen gewinnen in diesem Land und wegen dieses Wahlsystems müssen wir auch in den menschenleeren Gebieten in der Mitte des Landes gewinnen, die manchmal für mich schwer erklärbare, aber reale Vorbehalte gegenüber Kandidaten aus New York City und Kalifornien haben. So, und wenn du jemanden findest, der sozusagen für die leichter zu handhaben ist, aber das Programm steht, dann, glaube ich, kann man nicht nur gewinnen. Also die Zentristen, die wollen einfach nur gewinnen und dann ihr Zeug weitermachen. Ich würde schon auch gerne gewinnen, aber mit einem linken Programm. Und wenn wir jemanden ganz Linkes aufstellen, mit dem linken Programm und der nicht gewinnt, dann ist auch nicht gut. So das ist ein bisschen, aber das wäre meine Glaskugel, keine Ahnung, ob die Demokraten in so eine Richtung diskutieren.
Ja. Damit kann ich was anfangen sogar. Ich bin ja manchmal ein bisschen radikaler als Stefan. Aber ja, ich glaube, ich kann auf jeden Fall auch sagen, was ich für katastrophal halte oder halten würde. Und das wäre so ein Kandidat wie Gavin Newsom oder Pete Buttigieg. Letztendlich Verlängerung von Obama, Biden, Harris. Also der gleiche Habitus, das gleiche Programm, die gleiche Wischiwaschi-Haltung, die gleiche. Also bei Gavin Newsom wirklich, da kann dir niemand sagen, was der politisch will. Da kann man jetzt irgendwie auf ein paar lustige Tweets Richtung Trump-Kampagne zeigen. Dem vertraue ich keinen Millimeter. Mhm. Ja, der war noch Anfang des Jahres in einem Podcast mit Charlie Kirk und hat dem am laufenden Band recht gegeben, ja, dass die Partei doch eigentlich viel härter gegen Migration und irgendwie Wokeness und Trans, der hat gar nichts verstanden. Also wenn das sozusagen die Lehre wäre, dass so einer, der wird nicht ankommen. Das ist, das funktioniert nicht mehr, diese Art der demokratischen Politik. Hm.
Aber dass wir jetzt in den Primaries AOC sehen, ich glaube, Stefan, dich habe ich im November 2024 nach dem Trump-Sieg gefragt. So, wahrscheinlich habe ich dich, Lukas, auch mal gefragt, hat sich da was geändert? Also seit 2024 November, Stefan? Also ist es wahrscheinlicher geworden, dass wir AOC in den Primaries sehen, oder?
Ich hätte sie wirklich gerne als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist super.
Habe ich keine Zweifel dran.
So, meine Sorge ist, würde sie gewählt werden. So, und ich weiß nicht, ich würde gerne sehen, dass sie Chuck Schumer um ein Senatorenamt herausfordert. Ich glaube, das ist machbar, das ist gut, das ist sinnvoll und wichtig. Und das wäre auch ein Signal an das Establishment. Denn es ist so verrückt, AOC bis Soran Mamdani war sie das populärste Gesicht der DSA. Ich weiß nicht, wie die beiden jetzt, da gibt es keine Zahlen, die ich kennen würde. Aber sie ist jedenfalls wahnsinnig populär. Sie hat sich in einer wirklich schmerzhaften Loyalität an die Seite von Kamala Harris gestellt, um sie zu unterstützen im Wahlkampf. Und der Dank dafür war, als sie dann gewählt wurde, dass ein Ausschussposten, den sie haben wollte, sie nicht bekommen hat, sondern ein älterer Republikaner, der inzwischen gestorben ist, den Posten bekommen hat. Und ich meine, da dachte ich, das kann doch nicht sein, dass diese Partei, und die hat übrigens auch was sehr Kluges auf diese Frage jetzt gesagt, die du gestellt hast mit den Zentristen. Die hat nämlich gesagt, das geht halt nicht nur in eine Richtung. Also jetzt, wo ein Kandidat der Demokraten aufgestellt wurde, dessen Name Soran Mamdani ist, der Kandidat der Demokratischen Partei war in dem demokratischen Verfahren, ist der nicht unterstützt worden von den Zentristen. So, das geht eben nicht. Du kannst eben nicht sagen, dass die Linken die zentristischen Kandidaten unterstützen sollen, aber umgekehrt gilt das nicht. So, und da hat sie sehr recht. Ich weiß nicht, wo ihre Zukunft. Erstmal bin ich froh, es gab ja mal zwischendurch eine Befürchtung, das hätte ich menschlich sehr verstanden, dass sie ganz aufhört. Also sie hat zwischendurch auch gesagt, vielleicht macht sie was anderes mit ihrem Leben. Und die junge Frau, es gibt doch was anderes, als sich irgendwie von Republikanern anschreien zu lassen. Und offenkundig hat sie weiter Energie und Kraft. Das finde ich gut. Wo es hingeht, muss sie entscheiden und dann die Leute, die wählen.
Ja, ihr beiden, ich möchte euch vielmals für eure Zeit danken. Vielleicht nur als kleiner Ausblick, als abschließende Frage, was aus eurer Sicht vielleicht auch Takeaways von der Wahl Soran Mamdanis, von seiner Kampagne vor allem, auf die wir ja geblickt haben, die so hervorragend war, vielleicht für Linke jenseits des Atlantiks, also bei mir, ne, ihr beide in New York, ich hier in Deutschland. Und Stefan, du hast schon gesagt, Ines Schwertner, die Co-Vorsitzende der Linkspartei der Deutschen, hat ja euch in den USA besucht, hat sich die Kampagne angeschaut. Mhm. Jetzt bekommt man schon so ein bisschen Wind davon, dass die Linke versucht, irgendwie New York nach Berlin zu holen, Elif Eralp als den neuen Soran Mamdani von Berlin zu etablieren oder so. Man sieht schon so Copy and Paste bei so Social Media Videostrategien und so weiter. Deswegen hätte mich mal interessiert, inwiefern ihr in der Kampagne eine Blaupause oder mindestens Inspiration für Linke und Sozialisten in Deutschland, aber auch an anderen Orten seht und was sind da vielleicht aus eurer Sicht die Takeaways, ne, für Leute, die Politik machen, jetzt nicht nur unbedingt Parteipolitik. Was sind da vielleicht Lehren oder drei Takeaways aus eurer Sicht, die man sich da abschauen kann? Stefan?
Also ich würde sagen, Fokus. Damit würde ich anfangen, weil das interessanterweise uns auch von der Mamdani-Kampagne gespiegelt wurde, etwas ist, was sie von der Linken in Deutschland, von unserem Wahlkampf im Februar sich abgeschaut haben. Wir als Linke interessieren uns für 1000 Themen gleichermaßen. Und das ist aber unmöglich, das zu transportieren und zu fokussieren und das so zu schaffen, dass die Leute auch wissen, wofür du stehst. Das ist etwas, was ich als Rat wieder zurückgeben würde. Hm. Und dann Freundlichkeit sozusagen. Das wird, glaube ich, zu gering geschätzt, dass wie man den Wählerinnen und Wählern gegenübertritt. Das ist auch etwas. Und das dritte F ist eigentlich ein V, nämlich Vielfalt. Ich fand ganz interessant, wie Soran Mamdani die Koalition zusammengestellt hat. Das waren ja ganz verschiedene Gruppen. Er hat sich an Musliminnen und Muslime gewandt. Er hat sich an jene gewandt, die den Krieg der israelischen Armee im Gazastreifen furchtbar finden. Er hat sich an die südostasiatische Community hier gewandt. Er hat sich an Arbeiterinnen und Arbeiter gewandt. Also sich mal zu überlegen, wer könnten Leute sein, die wir mit welchen Themen speziell ansprechen können? Das fand ich eigentlich auch ganz clever. Hm.
Lukas?
Für mich auch der Fokus, diese Disziplin, das kämpferische Programm, das, was wir besprochen haben schon. Also das hat einfach so klar funktioniert. Und anschließend an das, was Stefan gesagt hat, würde ich wirklich nochmal betonen, und darüber haben wir vielleicht zu wenig auch gesprochen, Mamdanis eindeutig internationalistischer Blick. Also der wurde nicht primär, aber auch dafür gewählt, weil er seit 2 Jahren gegen diesen Krieg, der zum Genozid wurde in Gaza, eingestanden ist und das die Mehrheitsmeinung hier ist. Und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen Linke in Deutschland gesehen, die Mamdani feiern, die aber Mamdani, wenn er ein deutscher Politiker wäre, für seine Haltung ausgrenzen würden. Also das sollte, finde ich, auch ein wenig vielleicht Demut erzeugen, dass jemand wie Mamdani, der Teil der BDS-Bewegung ist, der in ganz klarer, entschiedener Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung steht, der auch immer wieder total glaubhaft den Kampf gegen Antisemitismus verkörpert hat. Ja, der wurde ja damit ein Jahr lang jetzt konfrontiert, ja, mit den absurdesten Lügen und Verzerrungen konfrontiert und hat das ziemlich souverän bewältigt. Hm. Und dieser glaubhafte Einsatz für universelle Rechte, für das Völkerrecht, also wie simpel, ja? Und ich glaube, das sollte auch in Deutschland ankommen. Das ist ein sehr internationalistisch denkender Politiker. Und deswegen hat er in einer so vielfältigen Stadt auch so viel Resonanz gefunden. Hm.
Ja, Lukas und Stefan, ich danke euch vielmals für eure Zeit. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das geht den Leuten draußen auch so. Danke euch.
Danke dir.
Danke dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren der US-Korrespondent Lukas Hermsmeier und Stefan Liebig, Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Wenn ihr euch für sie oder ihre Analysen interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne Fördermitglied. Nehmt euch nach dem Podcast kurz Zeit, klickt euch durch die Shownotes oder auf der Website dissenspodcast.de zur Förderplattform Steady durch. Und ja, wenn ihr es euch gerade leisten könnt, es euch gerade in den Kram passt, dann schließt doch gerne eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 € im Monat. Damit sorgt ihr dafür, dass es diesen Podcast hier auch in Zukunft weiter gibt. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.